Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext. Das ist zugleich das Evangelium aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25. Jesus sagt: Das Himmelreich wird gleichen einem Menschen, der ins Ausland reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter anvertraute. Und einem gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seinem Vermögen, und reiste gleich danach ab. Da ging der hin, der 5 Talente bekommen hatte, und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. Und ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, auch 2 andere. Der aber 1 bekommen hatte, ging hin und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und rechnete mit ihnen ab. Da kam der 5 Talente bekommen hatte und legte andere 5 Talente dazu und sagte: Herr, du hast mir 5 Talente anvertraut. Siehe, ich habe damit 5 Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Gut gemacht, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Da kam auch der 2 Talente bekommen hatte und sagte: Herr, du hast mir 2 Talente anvertraut. Sieh, ich habe mit ihnen 2 andere gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Gut gemacht, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Da kam auch der 1 Talent bekommen hatte und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und versteckte dein Talent in die Erde. Sieh, da hast du, was dir gehört. Sein Herr aber antwortete ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgeteilt habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern geben sollen, und bei meinem Kommen hätte ich das meine mit Zinsen zurückbekommen. Darum nehmt ihm das Talent ab und gebt es dem, der 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die äußere Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich müssten wir ja dieses Gleichnis heute gut oder bestens verstehen. Denn wir leben in der Marktwirtschaft. Alles ist auf Gewinn orientiert. Alles muss Geld bringen. Und was kein Geld und keinen Gewinn bringt, geht kaputt oder wird kaputt gemacht. Und wer keinen Gewinn bringt, der wird entlassen. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Wer hat, dem wird noch dazugegeben werden. Und wer wenig hat, der verliert das Wenige auch noch. In dem Gleichnis, das Jesus erzählt, scheint es genauso zu sein. Oder? Funktioniert das Reich Gottes nach kapitalistischen Prinzipien? Oder ist das Reich Gottes doch etwas ganz anderes? Da ist ein Mensch, im Gleichnis ein Bild für Gott. Und er ruft seine Knechte, wörtlich steht da seine eigenen Sklaven. Sklave ist jemand, der nicht sich selber gehört. Er wurde erkauft. Und er lebt nicht für sich selber, sondern für seinen Herrn. Eigentlich hat er nichts Eigenes. Paulus und die Jünger von Jesus bezeichnen sich öfter als Knechte Jesu oder als Sklaven von Jesus. Das lesen wir öfter in der Bibel. Sie wussten, ich gehöre nicht mehr mir selber. Jesus hat mich erkauft, ich gehöre ihm. Ich lebe für ihn. Er ist mein Herr. Alles, was ich habe und brauche, kommt von ihm und gehört eigentlich ihm. Das bedeutet übrigens auch, ich muss Gott nicht mit meinen eigenen Armseligkeiten imponieren, sondern er gibt, er schenkt mir seine Gaben. Und so übergibt in diesem Gleichnis der Mensch, also Gott, seinen Sklaven, den Jüngern von Jesus, seine Besitztümer. Der erste bekommt 5 Talente, steht da wörtlich. Luther hat teilweise Zentner übersetzt oder in unseren Bibeln steht das so. Talent verstehen wir eigentlich auch so im Deutschen. Aber zunächst ist es eine Gewichtsangabe, Talent. Und ein gewöhnliches Talent betrug damals 34 Kilo. Da gab es noch das königliche Talent, das betrug 68 Kilo. Ein Talent Gold, das entspräche heute einem Wert von 6 Millionen Euro. Ein Talent Silber wäre 384.000 Euro. Also es gibt da verschiedene Berechnungen, wenn man das so nachliest. Wenn Talent hier eine Währungsangabe wäre, das ist auch möglich, dann wären das über 15 Jahresgehälter eines Arbeiters. Also sagen wir mal rund 500.000 Euro. Immer noch ein Batzen Geld. Also auf jeden Fall handelt es sich hier um riesige Summen. Der erste Sklave bekommt 5 davon, der zweite 2 Talente und der dritte 1. Immer noch viel. Immer noch viel. Und zwar jeder nach seiner Tüchtigkeit steht hier, jedem nach seinem Vermögen. Dann gibt es da im Griechischen 2 mögliche Wörter dafür. 1, das bezeichnet mehr so die eigenen natürlichen Fähigkeiten und Gaben. Die menschlichen Fähigkeiten, das steht hier nicht. Sondern hier steht das zweite Wort, Dynamis. Verstehen wir Dynamit, ja? Kraft, Power. Und das bezeichnet im Neuen Testament meistens die Kraft Gottes, die wir durch den Heiligen Geist empfangen. Gottes Kraft. Es geht ja also gar nicht so sehr um unsere nur menschlichen Fähigkeiten oder Unfähigkeiten, auf die wir dann stolz sind oder wenn wir Mängel haben, dass wir das entschuldigen, kann ich halt nicht. Sondern Gott begabt selber, bevor er eine Aufgabe gibt. Also erst die Gabe, immer bei Gott, immer. Erst die Gabe und dann die Aufgabe. Gott überfordert nicht. Und es wäre unfair gewesen, diesem dritten Knecht 5 Talente zu geben. Er hätte damit nicht umgehen können. Es wäre zu viel gewesen. Aber mit dem einen Talent, das hätte er gepackt. Es war also nicht die Härte Gottes oder des Herrn, sondern die Güte Gottes, die ihm dieses eine Talent gegeben hat. Er hätte damit ein weiteres Talent gewinnen können. Und dann hätte er dasselbe Lob und dieselbe Belohnung wie die anderen beiden Knechte bekommen. Denen, die Gott gehören, gibt er alles, was sie brauchen und womit sie umgehen können. Gott gibt nicht zu viel und er gibt nicht zu wenig. Es ist ganz persönlich optimal zugemessen, jedem Einzelnen, ganz individuell. Und so vertraut Jesus seinen Jüngern etwas von dem an, was er selber hat. Zum Beispiel Vergebung oder Erlösung, Liebe, eine gewisse Vollmacht oder die Wahrheit oder die Möglichkeit des Gebetes oder einen Glauben, der eben nicht vom Sichtbaren, von den Unsichtbaren, von den sichtbaren Umständen abhängig ist, sondern von Gott, der auf Gott schauen kann und dann sieht, was hier möglich ist von Gott her. Oder eben Fähigkeiten, den Menschen in der Kraft Gottes zu dienen, bis hin zu bestimmten Gaben des Heiligen Geistes. Wir wissen, dass Jesus hat seinen Jüngern nach der Auferstehung bzw. zu Pfingsten all seine Gaben und seine Besitztümer, das, was er selber hatte und lebte, anvertraut und weitergegeben. Und dann ging Jesus sozusagen ins Ausland, außer Landes, in den Himmel. Also in einen ganz anderen Bereich, weg, weit weg. Klar ist, er wird wiederkommen. Und dann fordert er Rechenschaft darüber, was wir mit dem gemacht haben, was er uns anvertraut hat. Unklar ist nur der Zeitpunkt. Und klar ist, wir sollen das, was er uns anvertraut hat, benutzen. Wohin werden diese Diener, Knechte, Sklaven entlassen? In ihren Alltag. In das ganz normale Leben. Handelt mit dem, was ihr bekommen habt, was euch anvertraut ist. Benutzt es. Was war eigentlich mit dem dritten Knecht los? Er hat das Geld säuberlich in Ölpapier eingewickelt und in seinem Garten begraben. Er wollte es so bewahren, wie es war. Er wollte nichts riskieren. Er war auf seine persönliche Sicherheit aus. Nicht darauf, den Willen seines Herrn zu tun. Es gibt so eine Frömmigkeit, die will nur bewahren. Dass ja kein Kratzer irgendwo ankommt. Die anderen müssen das auch gar nicht sehen, was ich da habe. Müssen es gar nicht merken. Hauptsache, alles bleibt bis zum jüngsten Tag erhalten, fein säuberlich. Jesus wollte, dass sein Dienst wächst. Und wir haben die Tradition erfunden. Alles nur bewahren, in Ölpapier einwickeln, begraben, konservieren. Jesus wollte, dass sein Dienst vervielfältigt wird, in ganz vielfältiger Weise. Und wir haben Museen und den Denkmalschutz erfunden. Kostbaren Besitz sauber verwalten, leere Gebäude verwalten und erhalten. Aber ein Besitz, der nicht aktiv benutzt wird, ist totes Gut. Totes Gut. Und das ehrt Gott nicht. Und deshalb nimmt er dieses tote Gut wieder weg. Und so ging es dem dritten Knecht. Aber es steckt noch mehr dahinter. Er hatte ein völlig verzerrtes Bild von seinem Herrn. Er meinte, der wäre hart. Man müsse sich ängstlich vor ihm fürchten. Da darf man kein Risiko eingehen. Vor dem darf ich keinen Fehler machen. So frei nach dem Motto, Sie kennen das, wer viel arbeitet, macht viel Fehler, wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler und wer nichts macht, der macht gar keine Fehler. Also schön ruhig halten, nichts tun, nicht auffallen, aus Angst. Muss man so vor Gott Angst haben? Gewiss nicht. Aber es gibt in der Bibel so eine Art geistliches Grundgesetz, und das lautet: Dir geschieht nach deinem Glauben. Wir finden das immer wieder, dass Jesus des Menschen sagt: Dir geschehe nach deinem Glauben, oder dein Glaube hat dich geheilt, weil du das geglaubt hast. Es gilt also im Positiven, es gilt aber genauso auch im Negativen. Dieser dritte Knecht glaubte, dass sein Herr hart ist, und er hat genau das erfahren, was er glaubte. Genau das. Wir bekommen das, was wir glauben. Hätte er doch der Güte und der Großzügigkeit seines Herrn vertraut. Mein Herr vertraut mir seine eigenen Gaben an. Er traut mir zu, dass ich damit umgehen kann. Mit 500.000 Euro wenigstens. Wer von uns hat das? Er riskiert etwas damit, dass er mir so viel Geld gibt. Was für eine Ehre für mich. Er gibt mir die Chance, daraus noch mehr zu machen. Klar nutze ich das. Er überfordert mich nicht und er unterfordert mich auch nicht. Es ist genau auf mich persönlich abgemessen, also will ich auch angemessen damit umgehen. So hätte er auch reagieren können. So hätte er es sehen können oder müssen. Und dann hätte er dasselbe Lob und denselben Lohn empfangen wie die anderen Knechte. Aber dieser dritte Sklave war unnütz und böse und zögernd oder zaudernd, bedenklich, scheu, zaghaft, ängstlich, furchtsam, unlustig, widerwillig, träge. So lesen wir, wenn wir das ausführlich übersetzen. Und für uns ergeben sich daraus einige Fragen und Folgerungen. Eine erste: Ist uns klar, dass Jesus für uns bezahlt hat und uns erkauft hat, mit einem Höchstpreis, sein Blut. Es bedeutet auch, dass wir vor Gott nicht mehr auf unser eigenes Leistungsvermögen verweisen müssen und können. Und es bedeutet, dass wir eben nicht mehr uns selber gehören, sondern ihm. Ist das unsere Lebensausrichtung? Ich lebe für ihn, ich bin Gottes Eigentum. Und verhalte mich so in meinem Alltag? Zweitens, wenn wir so zu Jesus, so zu Gott gehören, dann vertraut er uns seine Gaben und seine Kraft an. Und das erfahren wir in verschiedenem Maße, unterschiedlich. Und trotzdem sind wir alle gleichwertig. Mehr Anvertrautes bedeutet auch mehr Verantwortung. Da ist keiner bevorzugt am Ende und keiner benachteiligt. Keiner. Es heißt auch, ich muss mich mit anderen nicht vergleichen. Ich muss nicht das schaffen, was andere schaffen, wenn mir weniger anvertraut ist. Und ich habe auch die nicht zu verachten, die weniger schaffen als ich, weil wer bin ich, dass ich das beurteilen kann, was sie wirklich mitbekommen haben von Gott? Richter ist allein Gott. Entscheidend ist, Gott gibt uns wirklich alles, was wir brauchen, um zu seiner Ehre da sein zu können und um vor ihm bestehen zu können. Gott gibt uns dafür alles, jedem Einzelnen von uns. Ein drittes: Bei Gott bekommt niemand eine Gabe oder Aufgabe, die ihn überfordert. Und wenn wir Überforderung spüren, müssen wir uns fragen: Habe ich vielleicht die falsche Aufgabe angepackt? Ist das gar nicht meins? Oder versuche ich aus eigener Kraft, aus eigenen Reserven, statt aus Gottes Kraft, aus dem, was mir gegeben und anvertraut ist, etwas zu tun. Das ist wie wenn die Sklaven so ihr eigenes Taschengeld genommen hätten und damit versucht hätten, einen großen Gewinn zu machen. Es hätte nicht funktioniert. Die ein paar Pfängen. Oder es ist bei mir etwas krank, was Heilung braucht. Mein Gottesbild oder auch in meiner Seele. Dann darf ich da Heilung suchen und finden. Viertens, wir brauchen keine Angst vor dem Verbrauch oder Verlust von Gottes Gaben zu haben. Das ist im Geistlichen ganz genauso wie im Natürlichen. Also wenn jemand musikalisch ist, dann erhält er ja seine Gabe nicht dadurch, dass er sie schont, sondern er wächst in seiner Musikalität, indem er Musik macht, indem er übt, indem er es immer wieder macht. Oder wenn jemand mit großer körperlicher Kraft gesegnet ist, dann schont er seine Kraft auch nicht dadurch, dass er sich den ganzen Tag nur im Bett legt, um sich nicht zu verausgaben, sondern er muss seine Kraft einsetzen und dann wird er durchtrainiert und dann nimmt seine Kraft sogar noch zu. Und je mehr er sie einsetzt, desto stärker wird es. Und daraus folgt, setze deine Gaben für Gott ein, zu seiner Ehre. Ja, das ist ein Risiko, kann ein Risiko sein, aber du musst keine Angst vor Fehlern haben. Ich sage es nochmal, du musst vor Gott keine Angst vor Fehlern haben, nur Gott ist perfekt. Das Einzige, wovor wir Angst haben müssen, wäre ein unbußfertiges Herz, dass wir es dann nicht zugeben und um Vergebung bitten und neu anfangen. Das ist gefährlich. Aber Fehler sind nicht das Problem. Also, wenn dir was Praktisches anvertraut ist, dann tu das Praktische, was du kannst. Wenn dir eine Wahrheit anvertraut ist, die du erkannt hast, dann sag sie weiter, bezeug sie. Wenn du eine besondere Gebetsgabe hast, dann lebe im Gebet und dafür bitte. Wenn du Glauben für bestimmte Dinge hast, auch wenn es Kleinigkeiten sind, da glaube ich, dass Gott hilft, dass sich was ändert, dann setze diesen Glauben ein und du wirst sehen, dein Glaube wird wachsen für Größeres. Wenn du ermutigen kannst oder trösten kannst, dann tu das. Wenn du einen inneren Impuls hast, für jemanden zu beten oder ihn zu segnen oder so, dann tu das. Oder ihm etwas zu sagen, ein Wort weiterzugeben, wo du merkst, dass das lässt mich nicht los in Bezug auf diesen Menschen, irgendwie kommt mir das ständig, dann sag's ihm doch. Mach das doch einfach mal. Wenn dir Kinder am Herzen liegen und sagst, wenn ich die sehe, da habe ich so eine Liebe und da möchte ich gern, dass sie Gutes erfahren, dass sie auch von Gott hören, dann arbeite mit in der Kinderarbeit, im Kindergottesdienst oder was ist auch als Oma oder Großvater oder wie auch immer. Benutze die Gaben, die du hast. Manche bekommen von Gott direkt auch Geistesgaben, Charismen. Ich kenne Menschen, die haben diese kleine Gabe des Sprachengebetes, ist vielleicht das letzte wie so ein Talent und dann lassen sie es liegen, praktizieren sie überhaupt nicht. Schade. Oder wenn du die Gabe hast, für eine gute und warme Atmosphäre zu sorgen irgendwo, dann mach das. Dann bring dich da rein. Wenn du den Eindruck hast, du solltest für eine bestimmte Sache eine bestimmte Summe Geld geben, dann tu's. Oder wenn du ein Herz hast für Benachteiligte oder Behinderte oder Arme oder Flüchtlinge oder alte Menschen, dann kümmere dich da, geh da hin und schau, was du tun kannst. Und noch ein sechster, letzter Punkt, es geht nicht nur um diese Welt, sondern auch um die kommende. Und in dieser kommenden Welt zählt gar nicht so sehr, was du hier getan hast, sondern wie du es getan hast, in welcher Haltung. Treue zählt, Treue. Also wie du mit dem umgegangen bist, was dir hier anvertraut war. Und was du hier vielleicht unter Tränen getan oder gesät hast, das wirst du dort mit Freuden ernten und feiern. Und im Übrigen heißt Himmel nicht, zu Schlafliedern auf der Harfe sanft auf Wolken dahinschaukeln und so vor sich hin dämmern, sondern da gibt's was zu tun. Da gibt's was zu tun und das wird dich in einer Weise erfüllen und dir Freude machen und dich aufbauen, wie du das hier gar nicht kanntest. Und du wirst dort über vieles gesetzt, wenn du hier über weniges treu warst. Treu warst, einfach treu warst. Allerdings könntest du auch Verlust erleiden und verloren gehen. Nämlich dann, wenn Gott dir seine Gnade und seine Gaben umsonst anvertraut hat. Wenn du das den Wind geschlagen hast oder im Dreck vergraben. Es geht letztlich um das Himmelreich, deshalb erzählt Jesus das. Aber das Himmelreich entscheidet sich auf der Erde. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus.